Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Mit strammem Gruß.
Gut. Mit strammem Gruß. Thema diesmal der Bundesnachrichtendienst und zwar die Gründung des Bundesnachrichtendienstes, weil wir ja so tun, als wären wir eine History-Sendung hier. Ne?
Ja, das ist richtig, aber nur teilweise richtig. Nein, es ist eigentlich schon richtig, weil wir nehmen zum Anlass den Beschluss des Kabinetts Konrad Adenauers, einen Bundesnachrichtendienst zu gründen. Also man muss sich überlegen, 1955 sind wir ungefähr im Juli. Also Kalter Krieg auf dem Höhepunkt, die westliche Bundesrepublik und die östliche DDR werden auf beiden Seiten in den Kalten Krieg eingebunden, aber sind nicht wirklich souverän. Und in diesem Sinne haben die Amerikaner und die Westalliierten der Bundesregierung schon relativ viel Freiraum gegeben und auch Souveränitätsrechte zurück im Deutschlandvertrag und all diese Dinge sind schon gelaufen. Und in diesem Zusammenhang meinte dann die Regierung, es sei doch auch ein Teil der Souveränität, einen ausländischen Nachrichtendienst zu haben. Und darunter fällt dann sozusagen die Idee, man müsse sich jetzt einen Bundesnachrichtendienst zulegen. Und das wird halt beschlossen und dann dauert es ein paar Monate, bis es dann in die Tat umgesetzt wird. Und von 1956 an gibt es den BND. Und dieser BND ist seit seiner Existenz eigentlich auch von Skandalen und Rückschlägen und Desastern begleitet, die seinem Namen und vor allem seiner Profession nicht wirklich Ehre machen. Bis hin zum Schluss jetzt in unseren Zeiten, dass also da offenbar Rechtsextremisten am Werke waren innerhalb des Dienstes, die dann möglicherweise irgendwelche fröhlichen Kameradschaftsabende in Pullach geführt haben. Und das wurde dann natürlich.
Steht ja in guter Tradition, ne?
Also, ja, das steht alles in guter Tradition. Da wollte ich jetzt auch eine ganz galante Überleitung machen. Jedenfalls, das ist alles aufgeklärt worden. Und die Leute sind auch, soweit man ihrer habhaft werden konnte, entfernt worden aus dem Dienst. Also, ich will mal heute guten Glaubens sein und sagen, das Problem ist gelöst. Aber am Anfang des BND stand eben im Prinzip das gleiche Problem, nämlich ein wirklich berühmter Mann für die Bundesrepublikgeschichte, nämlich Reinhard Gehlen. So, und jetzt müssen wir einen kleinen Moment uns mit Herrn Gehlen beschäftigen, weil das ist wirklich eine Geschichte, wie sie im Buche steht und auch im Grunde genommen stellvertretend ist für die erste Nachkriegsgeschichte der ganz gerade gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Also Reinhard Gehlen war Mitglied der Wehrmacht Hitlers und in diesem Sinne einer der führenden Figuren in der Abteilung Fremde Heere Ost. Und Fremde Heere Ost hatte die Aufgabe herauszufinden, welche Truppenstärken sie haben, welche Pläne sie haben, gegen die nach Osten vorrückende Wehrmacht vorzugehen und wie sie also sozusagen ja auf diese zu erwartenden Angriffe der Roten Armee reagieren könnten. Und da hat es schon mächtige Pannen bei der Feindaufklärung gegeben im Oberkommando der Wehrmacht, wo also Gehlen angesiedelt war. Und er war im Grunde genommen schon während der 40er Jahre, also noch während des Krieges, ausgemacht unfähig. Also er war im Grunde genommen jemand, der das nicht konnte und der auch sehr viele Fehler gemacht hat. Also er konnte auch die...
Ich muss so lachen, weil ich habe mich da mal tief reingelesen, vor vielen, vielen Jahren, weil ich so empört war, dass das überhaupt möglich ist, was da passiert ist.
Ja.
Also ja, egal. Man mag sich wirklich mal mit der Zeit Konrad Adenauers intensiv beschäftigen, dann wird man rausfinden, dass der ständige Rückgriff der CDU auf diesen Mann vielleicht nicht so eine geile Idee
ist. Nein, das war keine geile Idee. Und das hat man ihm auch laut und deutlich gesagt, aber er hatte eben auch er hatte ja mehrere Probleme gleichzeitig. Ja. Und der Satz, Wir haben den Faschismus überwunden und der ist heute verschwunden, hat er so ungefähr gesagt. Das ist natürlich alles Blödsinn gewesen, der ist ja bis heute nicht verschwunden.
Ja, und niemand hat ihn gezwungen, Geld vom Pferd Menges zu nehmen, ne?
Lassen wir das mal außen vor, das Problem ist natürlich tatsächlich gewesen, das war in der DDR genauso. Wenn du auf diese Leute alle verzichtet hättest, dann hätten wir sehr viel länger Blümchen mit Haar geschrieben und wären also wirklich nicht so schnell aus dem Sumpf herausgekommen. Insofern, also ich kann die Abwägung damals nachvollziehen. Ich kann die Argumente, die Adenauer auch absolut genannt hat, nachvollziehen.
Absolut. Mein Problem ist auch eher, dass der Mann hochkorrupt war.
Ist egal. Das ist das sozusagen die eine Problematik. Die zweite gleichzeitig angehende Frage war ja die Gründung der Bundeswehr. Hm. Und bei der Gründung der Bundeswehr gab das gleiche Problem. Was sollst du machen, wenn du keine Generäle hast, die demokratisch, parlamentarisch auf dem Weg sind? dann nimmst du die, die vorher bei den Nazis am Start waren. Und die erste Generation Generalität in der Bundeswehr war natürlich sehr stark aus der Wehrmacht gekommen. Und es wurden Soldaten aufgefordert, wieder zurückzugehen in die deutsche Bundeswehr. Und zwar einen Dienstgrad höher, als sie entlassen worden sind.
Wow.
Also damit, ja, man muss das dann auch so sehen, dass es natürlich für viele Bundeswehrsoldaten, je nachdem, in welchem Jahrgang sie geboren wurden,
die einzige waren sie Chance
wirklich
war.
Die absolut, aber wirklich gekniffenen, weil die hatten keine Berufsausbildung, außer Soldat. Ja. So, und dann sind die mit, keine Ahnung, sagen wir einfach mal 25 bis 30, 35 aus der Wehrmacht rausgegangen nach dem Krieg. Und dann musste noch eine Berufsausbildung anfangen. Das ging aber nach dem Krieg nicht so einfach. Also es waren wirklich problematische Verhältnisse. Und da haben natürlich viele gesagt, wow, da mache ich das, was ich kann. Gehe ich zur Bundeswehr, bin ich wieder Soldat. Und anstatt Hauptmann bin ich jetzt Major. Und damit kann ich meine Familie ernähren. Und also das war im Grunde genommen schon auch für viele eine Verlockung. Das haben ja auch viele gemacht. Bei Gehlen war das jetzt noch etwas ganz anderes. Gehlen hat im Grunde genommen seine größte Fehlleistung war, dass er die Offensive der Roten Armee bei Stalingrad nicht vorhergesagt hat. Das war für die Wehrmacht natürlich eine einzige Katastrophe und hat ja im Grunde genommen das Ende eingeleitet. Und er hat eben insgesamt die Anzahl der Panzer, die Kampfkraft der sowjetischen Roten Armee und eigentlich auch ihre Überlegenheit im hinteren Feld, weil also Unmengen von Menschen am Start waren und eben Unmengen von Panzern. Die waren zwar vielleicht im Detail schlechter als die einzelnen deutschen Panzer, aber wenn du davon Tausende hast und eben viel mehr, dann ist es egal, ob dir davon die Hälfte kaputt geschossen wird, weil du hast immer noch welche in der Hinterhand. Dann gab es eine Katastrophe bei der Schlacht von Kursk im Sommer 1943, die hat er ebenfalls nicht erkannt. Und die Sommeroffensive 1944, die dann ja schließlich dazu geführt hat, dass die Rote Armee Richtung Ostdeutschland, also Pommern und ähnliche Gegenden vorrückte und dann auch einfiel, hat er einfach nicht vorausgesehen. So. Was er aber gemacht hat, und da muss man schon sagen, ist er dann wieder relativ clever gewesen. Er hat sich mit einigen seiner Kameraden, sage ich mal, nach Bayern abgesetzt, als er merkte, die Sache geht hier in die Hose. Das hat er so gemerkt Ende 44 und hat also gesagt, das geht.
Also auch als einer der Letzten, ja?
Ja, also da bin ich mittlerweile auch nicht mehr so sicher, was du gemacht hättest.
Das weiß ich
nicht.
Je
nachdem, aber genau, je nachdem, wo du bist in diesem Deutschen Reich, hast du eine andere Wahrnehmung als jemand, der an einer anderen Stelle ist, da nämlich, wo der Krieg schon sozusagen da ist. Also in Köln, das ist ja sozusagen für uns beide ein Fixpunkt, da war Ende 44, Anfang 45, waren die Amerikaner bei Aachen.
Ja, ja, nur so. Ich wäre halt Zivilist gewesen und nicht Leiter Fremde Heere Ost. Also ich hätte halt einen ganz anderen Informationsstand gehabt als der, aber also ich glaube, Ende 44 hat jeder auf so einer Position wie Gehlen war, das ja, längst also, wissen können. Also
er hat es wahrscheinlich auch schon vorher gewusst. Er hat nur angefangen, Ende 44 sozusagen praktische Tätigkeiten daraus abzuleiten und hat also tatsächlich eine Kiste mit, oder eine größere Kiste, vielleicht auch mehrere Kisten mit Dokumenten eingesammelt und sie irgendwo in den bayerischen Bergen versteckt, wo er dann letztendlich sich auch hingemacht hat mit einigen seiner Kameraden. Und er hatte schon sozusagen aus dem Kriegsgeschehen versucht oder hatte erkannt sozusagen, dass die Westalliierten letzten Endes, wenn der Faschismus in Deutschland besiegt sein würde, sie sich gegen die Sowjetunion stellen würden. Weil der hat wohl ziemlich klar erkannt, dass der Gegensatz zwischen Stalin und den drei westlichen Oberbefehlshabern einfach zu groß war und dass es einfach nicht zusammenpasste. Und damit hatte er natürlich vollkommen recht und machte sich dann nach 1945, nach einer gewissen Zeit, wie er da sozusagen im Untergrund oder im Versteck gelebt hat, machte sich dann dran, zu den Amerikanern zu gehen. Die spürten ihn sogar auch auf und steckten ihn aber nicht in einen Knast, sondern er bot ihnen diese Kiste an und sagte, guck mal hier, ich habe hier ganz viele Informationen über die Rote Armee und natürlich was da sozusagen alles mit dranhängt. Und das haben die Amerikaner, weil sie dort völlig blind waren auf dem Auge, gesagt, das wollen wir. Und damit war Gehlen von den aus den gröbsten Schlamassel befreit.
Das ist so geil, echt. Ich werde, das ist erst verkackt er die für die Wehrmacht, also fürs Deutsche Reich, und danach verkauft er dieselben wertlosen Informationen an die Amis und die merken es nicht. Das ist schon genial. Wie wir, ja, vielleicht, ja, vielleicht hätte er lieber eine Marketingbude aufmachen sollen
damals. Also ich weiß gar nicht, ob die Informationen so wertlos waren. Das kann ich nicht beurteilen. Ach, okay. Aber was, ja, was ich beurteilen kann, ist, die Sowjets haben das mitbekommen und haben in die Organisation Gehlen, so hieß ja der Laden, den er danach 45 aufgebaut hat, einen Spion eingebaut. Und zwar Hans Felfe. Hans Felfe hatte als Mitarbeiter des Reichssicherheitshauptamtes natürlich massiv mit Prozessen zu rechnen und auch mit sogar mit Todesurteil. Und er wurde also vom KGB enttarnt und um also dem zu entgehen, wurde er erpresst. Und er unterschrieb 1951 bei der Organisation Gehlen einen Arbeitsvertrag und hat dann täglich dem KGB berichtet, was die Organisation Gehlen nun alles treibt. Er wurde erst 1961, das muss ich vorstellen, 1961 enttarnt und dann wurde er rausgeschmissen aus dem BND. Also, die Organisation Gehlen war auf der einen Seite für die Amis offenbar interessant genug, da jetzt, ich sag mal, so eine Art kleinen, schmutzigen Geheimdienst aufzuziehen. Auf der anderen Seite war er für den KGB auch interessant, weil er dachte, es wäre gut zu wissen, was die über uns wissen. So, und das hat die Sache noch ein bisschen, ich sag mal, extremer gemacht und auch noch so einen klassischen Nachkriegskrimi sozusagen, der sich daraus entwickelt hat. So, und jetzt ist also die Organisation Gehlen. Die Bundesrepublik wird gegründet 1949. Hat aber, da es nicht souverän war, dieses Land, auch keinen Geheimdienst. Das heißt, die Organisation Gehlen arbeitet für die Amerikaner und nicht für die Deutschen. Mhm. Aber in Deutschland. Mhm. So, und die Amis, als dann Adenauer mit den Souveränitätsforderungen kam, haben dann gesagt, ach na ja, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir, da wir ja die Organisation Gehlen jetzt wirklich in- und auswendig kennen, wenn wir die also jetzt sozusagen dem Adenauer schenken, damit, ja, kann der dann seinen BND aufbauen und wir sitzen da immer noch auf dem Schreibtisch, weil wir genau wissen, wer was wo wann macht. Und das hat Adenauer akzeptiert und hat dann auf der Basis der Organisation Gehlen den BND gegründet mit Gehlen als Chef.
Wäre das nötig gewesen? Gibt es da eine historische oder eine Historikermeinung dazu? Hätte Gehlen, absolut, Chef bleiben müssen?
Also das war sozusagen Conditio sine qua non. Also, okay, die Organisation ist der BND. So kann man das vielleicht sagen.
Okay.
Jetzt ist aber die Frage, und da muss man dann auch wirklich dann Adenauer wieder was zugutehalten. Das ist ja nicht einfach damit getan, dass du eine Person oder ein paar Leute, also Heusinger zum Beispiel ist auch einer von Gehlens Leuten gewesen, der war der erste Generalinspekteur der Bundeswehr. Und es ist nicht damit getan, einfach den Gehlen da auf den Schreibtischstuhl zu setzen und sagen, jetzt mach mal. Sondern der braucht ja Mitarbeiter und der braucht Strukturen, der braucht in einem demokratisch-parlamentarischen System Berichtspflichten und Kontrollgremien und was weiß ich nicht alles. So. Und jetzt hat man dafür gesorgt, dass der Gehlen zwar mit seinem ganzen Klumpatsch da reingeht, aber er hat das Unternehmen nicht gesteuert. Also er war nicht derjenige, der wirklich entscheidend irgendwie dafür gesorgt hat, dass was auch immer passiert. Er hat tatsächlich, und das ist wirklich, finde ich, etwas mysteriös, ein sogenanntes Schattenkabinett gehabt. Und zwar war dieses Schattenkabinett für den Fall gedacht, dass es einen Putsch gibt, mhm, gegen die Bundesrepublik. Und um den also sozusagen dann zu kontern, gab es schon mal Leute, die also das verhindern und dann eine Militärdiktatur aufziehen oder jedenfalls keine Demokratie mehr. Das ist halt, aber alles ist alles nicht zum Tragen gekommen, war alles nur in der Schublade, weil er eben tatsächlich, und da war dann sein Ruf wirklich schlecht genug, da war das klar war, dass er nicht in der Lage ist, diese Organisation wirklich zu leiten und zu sagen, wir machen jetzt folgende Aktion. Das ist das Gegenteil von dem, was in seiner Biografie steht, nur um das mal klarzustellen. Also wer das Buch Gehlen, der Dienst liest, der sieht einen Mann, der die Zügel in der Hand hält und im Grunde genommen die Bundesrepublik vor dem Iwan rettet. Ja? Also, und der also hier der Schützer der Demokratie ist und alles Mögliche aufdeckt, das ist alles Quatsch. Natürlich ist was aufgedeckt worden, natürlich haben die gearbeitet, natürlich haben die sich für das Wohl und Wehe der Bundesrepublik eingesetzt, aber Gehlen war eben nur das Aushängeschild und nicht die entscheidende Figur. Insofern ist die Kritik natürlich berechtigt an dem, was da Adenauer und Co. gemacht haben, aber sie ist eben auch einzuschränken und insofern muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. So, und dann hatten wir also diesen BND und das ist auch für uns die Geschichte, weil wir wollten einfach auch mal erzählen, diese Bundesrepublik im Westen ist tatsächlich auf den Schultern vieler Nazis aufgebaut worden.
Ja.
Und das ist eine Katastrophe, weil wir eben es nicht hinbekommen haben, 1945 folgende, so einen Prozess der Selbstreinigung herbeizuführen oder, ich sag mal, gesellschaftlichen Rundum-Diskussionen.
Ja, aber das wäre damals halt nicht gegangen, genauso wie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die Diskussion über den Holocaust nicht gegangen ist.
Ich sag ja.
Aber das, was wir dann ab den späten 70ern mit dem Holocaust gemacht haben, was ja immer noch nicht vorbei ist, dazu muss man sich ja nur Wahlergebnisse angucken. Das haben wir versäumt. Wir hätten 20 Jahre, 30 Jahre später hätten wir da noch mal dringend diskutieren müssen.
Hätten wir machen müssen. Das hätten wir bei den Auschwitz-Prozessen anfangen können. Da wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Da ist es ja auch teilweise passiert.
Ja.
Dann hätten wir es noch mal machen können bei der Weizsäcker-Rede 85. Da war auch eine gute, diese Rede war so eine Art, naja, wie soll ich sagen, nicht Zeitenwende, aber es war schon ein Einschnitt. Und da ist ja auch die Diskussion losgegangen, da hat sie auch viel Theater gegeben, aber sie war eben oberflächlich. Dann kam der Historikerstreit, also all diese Dinge, wir haben schon drüber diskutiert und nicht nur über den Holocaust, sondern auch über den Nationalsozialismus und den Faschismus, aber nicht über unsere aktuellen
Institutionen im Zusammenhang damit. Das ist, glaube ich, immer noch sogar heute sehr, sehr wenigen Menschen nur klar.
Ganz ruhig bleiben, keine Panikattacke kriegen und nicht hyperventilieren. Wir haben es versäumt, in die Tiefe zu diskutieren. Und damit wäre dann auch klar geworden, dass auch viele unserer Institutionen natürlich auf der Basis dieser Ideologie standen und teilweise eben leider auch noch stehen. So, also, und auch Figuren, also einzelne Figuren, die jetzt nicht alle mit der gezogenen Pistole durch die Gegend rennen, aber die im Kopf eben, ich sag mal, immer noch sehr pittoresk sind und dann so Gestalten hervorbringen. Ich sage jetzt keine Namen, sonst kriegst du Ärger. Aber jeder weiß, wen ich oder was für Leute ich meine. Und wir haben das halt eben nicht richtig bearbeitet und deswegen lebt es immer weiter. Man kann aber auch eine andere These aufstellen, nämlich, dass derartige Ideen überhaupt nicht ausradierbar sind, sondern sie werden immer weiterleben. Und was wir machen müssen, ist, sie einzubinden oder einzudämmen, dass sie eben nicht, ich sag mal, die Mehrheit bekommen oder nicht ein Land wirklich determinieren. Wir sehen das gerade in den Vereinigten Staaten. Da geht ja genau das Gleiche los, sozusagen ein kalter Putsch in den Institutionen, wo du einfach hinterher dastehst und sagst, wieso hat das Verfassungsgericht eigentlich diese Entscheidung getroffen? Wie kommt das? Und da siehst du, ja, das ist eine lang vorbereitete Geschichte gewesen, die den Austausch von Personen nach sich gezogen hat und die jetzt eben entsprechend handeln. So, und insofern sind wir in einer Situation mit AfD und Co., wo uns das so richtig vor Augen geführt wird. Also wir stehen tatsächlich an einem Scheideweg und müssen uns entscheiden, sagen wir, wollen wir das nochmal machen, dass wir Leuten die Gleichberechtigung absprechen, weil sie behindert sind, weil sie andere Einschränkungen haben, weil sie Schwarze sind, weil sie Grüne, Gelbe, was weiß ich sind und so weiter. Also das steht jetzt sozusagen zur Diskussion. Das ist ja die Grundlage jeder faschistischen Ideologie.
Ja, beziehungsweise was du sagtest, ich finde das eigentlich sehr, sehr nachvollziehbar zu sagen, wir kriegen das sowieso nicht raus, weil letztendlich ist ja Nationalsozialismus, Faschismus, Diktaturen, also im Grunde die Einteilung einer Welt in wenige Herrschende und viele Beherrschte, das im Grunde ist es zumindest ein Teil des Konservatismus, da muss man dann eventuell auch nochmal drüber reden, aber all diese Extreme, die da über die Jahrzehnte, Jahrhunderte und vielleicht sogar Jahrtausende gekommen sind, sind ja letztendlich nur die Politikwerdung von Gehässigkeit.
Ja.
Und vielleicht wäre das tatsächlich der Ansatz, dass man über Gehässigkeit nachdenkt und nicht über...
Ja, also ich würde, das ist mir zu niedrig, ehrlich gesagt, weil gehässig, damit kann ich umgehen. Aber ich kann eben nicht damit umgehen, wenn jemand sagt, der hat eine körperliche Einschränkung, der ist nicht so viel wert wie ich. Damit kann ich nicht umgehen.
Das ist ja dann die Politik gewordene Gehässigkeit.
Ja, na gut, also egal, wie du das definierst, aber... Also wir haben es tatsächlich versäumt, sozusagen. Wir diskutieren auch gar nicht über, ich sag mal, die NS-Gesundheitspolitik, die ja dahinter steht. Wenn wir einfach mal klar definieren würden und sagen würden, Wer den Nationalsozialismus hochleben lässt, ist ein Biologist, also jemand, der wie im Garten Unkraut jätet mit Menschen, die ihm nicht passen. Also diese Deportationsfantasien von diesen Affen, die da in Potsdam in dem Hotel gesessen haben, das ist genau dasselbe. Das sind Leute, die ihnen nicht passen, die werden jetzt sollen abgeschoben werden. Mhm. Das macht Donald Trump auch. Leute, die ihm auf den Sack gehen, die sperrt er jetzt ein. Der will er nach Guantanamo schicken.
Das sind ja nicht mal Leute, die ihm auf den Sack gehen, sondern das sind Leute, die anders ist als er, anders sind als
ja, die
er
gehen und seinesgleichen. Auf den Sack. Ja, die gehen ja deshalb auf den Sack. Genau.
So kann man es also auch nennen, ja.
Ja, ich wollte das jetzt einfach etwas allgemeiner fassen, weil mir die Aufzählung derer, die darunter fallen, einfach zu lästig ist. Aber es sind sehr viele. Hm. Also wir reden da von 500.000 Personen, die ja bei ihm auf irgendwelchen Listen stehen und die er im Laufe der Zeit jetzt loswerden wird. Und dann gibt es zwar keine Pizzerien mehr in Los Angeles, aber egal, dann ist das eben so. Also ich will wirklich sagen, also das ist ein Versäumnis und das ist ein Fehler und das ist eine Last, die wir leider mit uns rumschleppen. Im Übrigen schleppen die auch die Italiener zum Beispiel mit sich rum. Die haben das auch nicht gemacht. Und auch die Ungarn, also die jetzt auf einmal sich eine Regierung wählen, die wirklich also hart am Rande der faschistischen Struktur ist. Und ja, die Italiener genauso. Die ist ja, wird ja nur eingebremst dadurch, dass die EU sagt, wenn du das tust, kriegst du kein Geld. Dann ist Italien von morgen auf heute platt. So. Und damit ist sie gebremst. Also solange das so geht, ist es ja gut. Aber es ist eben wirklich da. Und also Hitler ist wieder da. Und das Buch Er ist wieder da hat seinen Sinn. Selbst wenn es eine Persiflage war, sozusagen. Aber trotzdem.
Davon mal abgesehen, denkst du, es gibt überhaupt noch eine Chance, diesen Autoritarismus, ich nenne es mal Autoritarismus, autoritären Populismus, diesen Autoritarismus in unseren Behörden, also in unseren staatlichen Strukturen, das nochmal irgendwie erstens aufzuarbeiten, also auch gesellschaftlich aufzuarbeiten und vielleicht dann auch nochmal auf eine ganz andere Basis zu stellen, sodass der Autoritarismus wesentlich besser eingehegt wird, als wir das momentan tun. Glaubst du, wir schaffen das nochmal irgendwie oder ist es sowieso vorbei, weil die weit überwiegende Mehrheit der Menschen sowieso lieber beherrscht werden will und das dann für Freiheit hält?
Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, im Moment ist dazu keine Gelegenheit und zwar aus mehreren Gründen. Wir sind in einer wirtschaftlich schwierigen Situation, die Leute kämpfen ums Überleben. Und um eine solche Diskussion zu führen, musst du im Grunde genommen das Paradies haben. Du musst also stabile Arbeitsverhältnisse haben, du musst klare Strukturen, genügend Löhne und so weiter haben, damit die Leute einfach Zeit und Muße haben, darüber nachzudenken in ihrer Freizeit und eben nicht noch nebenan auf dem Bau zu arbeiten. Das Zweite ist, wir haben im Moment auch keine Luft dazu, geistig Platz zu schaffen, weil die Probleme, die uns umgeben, so riesig sind. Wir reden jetzt hier Mitte Juni. Im Moment schmeißen Jerusalem und Teheran sich gegenseitig die Bomben auf den Kopf. Keine Ahnung, wie das ausgeht und was das für Konsequenzen hat. Also wenn die Ölfelder des Iran getroffen sind, dann steigt der Spritpreis auf 3 Euro. Und das sind Dinge, die einfach massiv belasten. Und damit haben die Leute keinen Platz mehr. Und sie greifen jetzt, und das muss man einfach akzeptieren, sie greifen jetzt nach Ideen und nach Strohhalmen, die ihnen rasche Lösungen und einfach ein Ende dieser verdammten Scheiße versprechen. Das macht der Trump auch.
Und da geht der Hässigkeit natürlich immer gut, ne? Weil jeder tritt so gut nach unten, wie er kann.
Ja, aber lass mal mit der Gehässigkeit weg. Das ist die Metaebene. Der Trump erzählt, ich mache den Krieg zu Ende, überall auf der Welt. Ich haue den Jungs die Zölle um die Backen, dass es nur so knallt. Dann haben wir endlich wieder Kohle im Kasten. Und ich schmeiße alle Migranten raus, die hier illegal sind. Das hat er im Wahlkampf jeden Tag 3-mal gesagt. Was passiert? Nix. Außer, dass er die Migranten rausschmeißt, aber in sehr viel kleineren Zahlen, als er gesagt hat. Er steht mit leeren Händen da, aber die Leute wählen ihn, weil sie glauben, er kriegt das hin. Aber er kriegt es natürlich nicht hin, weil genauso wenig wie Herr Dobrindt gegen den Willen von Polen, Österreich und Frankreich, sage ich jetzt mal, oder den Benelux-Staaten, irgendwelche Leute außerhalb Deutschlands rausschieben kann. Was denkt er sich eigentlich, der Vogel? Da geht gar nichts. So, und er erzählt es trotzdem. Und auf einmal steht die CDU wieder blendend da, weil sie jetzt angeblich dieses Migrationsproblem in den Griff kriegt. Das kriegen wir aber nicht in den Griff, jedenfalls nicht so. Also, Und in einer solchen Situation, den Leuten aufzuoktroyieren, zu sagen, wir müssen jetzt noch mal ganz kurz, ja, Leute,
mal kurz auf die Bremse diskutieren.
Wir müssen mal über den Wechsel vom Anti-Judaismus zum Antisemitismus reden. Da reden wir so vom Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, weil bis dahin gab es gegen die Juden und gab auch Pogrome, aber dann wurde gesagt, die haben ein anderes Blut. So. Und was ist das eigentlich? Und wir müssen mal darüber nachdenken, warum sind die Deutschen eigentlich nach 1918 so radikal geworden und so antidemokratisch in ihrer Mehrheit? Warum? So, und was war eigentlich das Verlockende an diesem Hampelmann in der braunen Uniform mit der Rotzbremse unter der Nase? Das ist ein Hampelmann gewesen, der spuckt und schreit.
Ja, eigentlich jemand, über den man sich lustig macht. Ja,
ja, genau. Ja, und ihr habt den alle, wir haben den alle, also wir, sage ich jetzt mal, unsere Vorfahren, gewählt. Freiwillig gewählt. Was ist das? So, und wenn du das anfängst, dann brauchst du Jahre, um das, ich sag mal, gesellschaftlich zu durchdringen. Und das funktioniert auch nicht, das kannst du vergessen. Du musst tatsächlich ein anderes Bildungssystem machen. Du musst aufhören, diese Häppchenbildung zu verpacken in irgendwelche komischen Kurse und freiwilligen Geschichten. Nein, du brauchst 12, 13 Schuljahre und da gibt es durchgehend Politik und Geschichte, von Anfang bis Ende. Ja. Und genau da kannst du das machen. Aber das tun wir nicht, weil wir so bescheuert sind, dass wir sagen, du kannst das alles abwählen und dafür machst du dann musische Leibeserziehung oder irgend so eine Pillepalle.
Ja, oder mit Verlaub Physik.
Ja,
ich habe durchgehend Physik. Ich habe durchgehend Physik gehabt. Was soll denn das?
Ja, also. Hm? Also jedenfalls, man darf bestimmte Sachen nicht freiwillig stellen. Und dazu gehört eben, dass aus diesen Schulen und aus unseren Universitäten soll rauskommen, was will, ist egal welcher Beruf. Aber, definitiv, aber, es müssen alles Demokraten sein, alle. Es darf nicht irgendwie sein, dass die keine Ahnung von den Nazis haben und da dumme Scheiße erzählen. Wer dieses Bildungssystem durchläuft, muss dagegen gewappnet sein. Und das ist aber nicht so, weil wir einfach kein Bildungssystem mehr haben, sondern wir haben eine Beschäftigungs- und Aufbewahrungsveranstaltung über 12 Jahre und dann mal wieder über 13, ach nee, doch lieber über 12. Alles scheiße, wirklich, das ist alles völlig bekloppt. Und jeder Bildungsexperte sagt, dieses föderale Bildungssystem ist eine einzige Katastrophe. Ja. So, und da muss man ansetzen, das tun wir aber nicht. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch.
Aber zu mir sagen, ich soll mich nie aufregen.
Ja, Matthias, ich reg mich ja gar nicht auf.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ja, Wiedersehen.
Der Hochachtung voll.
Jawohl.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft auf Deutschlandfunk Nova am 14.07.2025.
Ist nicht tot.